Danke vielmals, Benni, dass ich da sein darf überhaupt und dass du mich eingeladen hast und danke für die einleitenden Worte zum Thema Israel. Es gibt ja wenig Möglichkeiten, um so schnell sich mit so vielen Leuten zu verscherzen, wie wenn wir eine halbe Stunde über Israel reden. Ein hochkomplexes Thema, wo man ja einen halben Tag mindestens bräuchte, aber wir machen es heute in einer halben Stunde. Und probieren dann mal so gewisse Fragen miteinander zu klären. Darf ich vielleicht mal hören von euch, wer von euch schon mal zu Israel war? Können wir mal eine Hand sehen? Das sind doch einige. Wer von euch ist noch nie gewesen und möchte mal gehen? Okay, das ist die andere Hälfte, schön, ungefähr, genau. Jetzt heute Morgen reden wir eine halbe Stunde über das Thema, es gibt viel anderes auch noch zu sagen, was ich heute nicht würde können sagen. Einiges von dem steht da in dem Büchlein, das wir geschrieben haben als Verband, das liegt hinten auch auf und kann auch downloadet werden auf unserer Homepage. Also wenn du findest, du willst es noch ein bisschen genauer wissen oder ich hätte da noch viel zu wenig gesagt oder so, ganz viel steht auch in dem Büchlein, wo wir probiert haben, so ausgewogene Israel-Theologie zusammenzufassen. Und so der Versuch, dem ein bisschen gerecht zu werden, was man über Israel alles kann sagen, möchte heute Morgen mit 12 Punkten machen. Ich möchte anhand von 12 Punkten euch auf eine Reise mitnehmen, was man über Israel könnte wissen. So. Und die 12 Punkte, die folgen alle am gleichen Prinzip. Ich hatte mal einen Lehrer in der Berufsschule, der hat gesagt, bei uns werdet ihr eine gute Note machen, wenn ihr Prinzipien auswendig lernt und nicht blödsinnig einfach Details auswendig lernt. Ich muss nur Prinzipien verstehen. Manchmal hilft es, wenn man ein Prinzip versteht, dass sich Details wie einordnet in das Prinzip. Und wir können dann wie, das kann uns wie helfen, das ganze grosse Chaos, das man manchmal hat, einzuordnen. Und das Prinzip, das man muss verstehen, wenn man über Israel nachdenkt, heisst zuerst Israel bzw. die Juden, dann die Völker bzw. die Christen. Das ist ein Prinzip, das wir jetzt dann werden gesehen haben von diesen 12 Punkten, die sich durch die ganze Bibel durchzieht und noch weiter als die Bibel durchzieht. Das Prinzip lautet zuerst Israel bzw. die Juden und dann nicht schlechter oder nicht irgendwie zweiklassig oder so, sondern einfach nachgeordnet Völker oder beziehungsweise Christen. Lass uns das mal anhand von 12 Punkten durchexerzieren, das Prinzip. Der erste Punkt heisst, Gott will allen Menschen und Völkern auf dieser Welt Frieden und Gerechtigkeit schenken. Den Juden und den Nichtjuden, inklusive den Palästinenser. Jesus liebt jeden Palästinenser so, wie er dich und mich liebt. Für Jesus ist Schweizer sein oder Palästinenser sein die gleiche Kategorie. Für Jesus ist sogar Zürcher sein und Aargauer sein die gleiche Kategorie. Unglaublich, unglaublich. Und er wird allen Menschen gut zu tun. Er will, dass alle Menschen in Gerechtigkeit und Frieden leben können. Das ist das, was Jesus will. Er will das für dich und mich und für jeden Palästinenser und für jeden Jude. Und nichts von dem, was ich sage, widerspricht dem. Wenn du meinst, jetzt hat er aber etwas anderes gesagt, dann hast du mich falsch verstanden. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, dass Jesus will das Gute für jeden Palästinenser, wo irgendwo ist zwischen Jordan und Mittelmeer und so. Das ist für mich ganz ein zentraler Punkt, wo manche Christen manchmal ein bisschen vergessen. Die werden nicht verschwinden, die Palästinenser. Werden sich nicht in die Luft auflösen. Wir müssen irgendwo einen Weg finden mit denen. Zweiter Punkt. Gott hat sich das Volk Israel erwählt, um den anderen Völkern zu demonstrieren, wie ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit aussieht. Nicht die Israeliten haben sich erwählt, um irgendwie ein auserwähltes Volk zu sein. Nicht Israel hat gesagt, wir wollen jetzt irgendwie da besser sein als die anderen. Mit Israel hat das gar nichts zu tun. Gott hat Israel erwählt, um ihnen zu demonstrieren, was er will. Für die ganze Welt hat er sie ausgelesen. Für Israel hat das, ehrlich gesagt, sehr viel Leid bedeutet. Israel hat das mehr Leid gebracht, als das ihnen Positives gebracht hätte. Sie sind bekämpft worden, sie sind in Konflikte hineingezogen worden, wo sie gar nie gesucht haben. Gott hat Israel gebraucht, an einem Punkt, um andere Völker zu bestrafen. Sie sind wie eine Sichel gewesen, in seiner Hand. Sie haben das eigentlich gar nicht wollen sein. Im Gegenteil, Israel hat immer wollen sein wie die anderen Völker. Sie haben gesagt, ja, wir wollen den König haben wie die anderen Völker, wir wollen funktionieren wie die anderen Völker und so. Also Gott hat Israel erwählt. Kein Jude würde sagen, wir sind irgendwie special. Also es gibt vielleicht ein paar wenige, aber grundsätzlich wollen die einfach sein wie wir. In Ruhe gelassen werden und ihr Leben verleben. Durch dich, Abraham, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das ist das Prinzip. Er hat sie erwählt, um ein Segen zu sein für alle Menschen. Oder es heisst auch, ihr sollt mein besonderes Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Versteht ihr? Also es gibt da Eigentum und Eigentum. Und Israel ist Gottes Eigentum, aber nachher sagt er im Namen, ja, aber eigentlich die ganze Welt. So. Also das ist so... der Punkt, wo man checken muss. Zuerst Israel und dann die Völker, oder? So, besonders Eigentum, aber alles gehört mir. So, das ist so. Dritter Punkt. Gott ist als Jesus Mensch geworden, um sichtbar als König von Israel zu regieren. Christus ist bekannterweise nicht sein Nachname, sondern sein Königstitel. Christus ist ein Königstitel wie Pharao oder Zar oder Cäsar. Königstitel sind. Das ist ein Königstitel. Christus oder auf Hebräisch Messias oder Maschiach ist sein Königstitel. Er ist König. Für das ist er gekommen. Wenn du sagst Jesus Christus, dann sagst du Jesus, der König von Israel. Das, wenn du sagst Christus, wenn du dich als Christ bezeichnest, sagst du, du bist jemand, der glaubt, dass Jesus der König ist von Israel. Das ist einfach die Wortbedeutung. Und gleichzeitig ist er nicht nur König von Israel, sondern auch König von allen Königen und von allen Völkern. Und darum ist Jesus, ist Gott Mensch geworden, um als König von der ganzen Welt, aber auch König von Israel zu regieren. Jesus hat hauptsächlich unter Juden gewirkt und nur sehr vereinzelt unter Nichtjuden. Ich habe euch da aufgezählt, welche das sie waren. Da ist etwa die mit Samariter im Kontakt gewesen. Das sind so Halbjuden gewesen. So hat man nicht, haben einen Sonderstatus gehabt. Und dann hat er einen römischen Hauptmann, hat er den Sohn geheilt und die Witwe von Zarpat hat er die Tochter geheilt. Das ist auch eine Nichtjüdin gewesen. Oder der Gerasener, der, wo nachher wo er Dämonen austrieben hat. Und die sind nachher in Soi hineingefahren. Ja, Soi gibt es nicht bei Juden. Also das war auch ein Nichtjude gewesen. Und die Speisung von den 4000 war in der sogenannten Dekapolis, das sind hellenistische Städte. Jesus hat schon auch mit Nichtjuden zu tun gehabt, aber vor allem mit Juden. Und er hat sogar gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also das ist vor seinem Tod gewesen, hat er sich wirklich zuerst die Juden, zuerst Israel, hat er sich an das Prinzip gehalten. Oder er hat mal zu seinen Jüngern gesagt, als er sie ausgesendet hat, geht nicht auf die Straßen der Heiden, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen Israels und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also es hat einen klaren Fokus gegeben von dem, was Jesus gemacht hat, auf Israel. Und erst nach der Auferstehung, nach der Ausgüssung vom Heiligen Geist, hat nachher geholfen, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Jetzt haben wir wieder genau das Prinzip. Okay? Also zuerst Israel, Jerusalem, Judäa, Samaria und dann die anderen Völker bis an das Ende der Welt. Der jüdische Hohe Priester Kaiphas, zuerst die Juden, und der römische Pontius Pilatus, dann die Völker, lehnten Jesus als König, als Messias und Christus ab und haben ihn ans Kreuz gebracht. Er ist übrigens ans Kreuz gebracht worden, weil wegen seinem Königsanspruch. Obendrauf ist gestanden, Jesus von Nazareth, König der Juden, nicht Jesus von Nazareth, Prophet der Juden, oder Jesus von Nazareth, irgendwie Retter der Juden, sondern Jesus von Nazareth, König der Juden. Also, und er ist abgelehnt worden als der König, und man hat ihn ans Kreuz gebracht. Und es ist auch da, zuerst die Juden, dann
die Nichtjuden. Es ist gemeinsam, haben sie in das Kreuz gebracht. Es hat zwei Kräfte gebraucht, um ihn in das Kreuz zu bringen. Eine jüdische Kraft und eine nichtjüdische Kraft. Manche Juden und Nichtjuden, also ich zum Beispiel, verehren Jesus als König, als Messias Christus und leben schon heute in Gottes Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Über das hat Benjamin da sicher schon viel nachgedacht, dass mir das Reich Gottes angebrochen ist und es ist jetzt da und es manifestiert sich unter uns. Und wenn Jesus zurückkommt, wird es sich vervollständigen, wird er das zum Vollendung bringen. Aber wir leben jetzt schon in dem Reich. Ich schäme mich nicht für das Evangelium, denn es ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Nichtjuden. Genau das Prinzip. Es zieht sich überall durch. Das Evangelium von Jesus Christus, dass er der König und der Messias ist, zuerst für die Juden, dann wird nicht Juden. So ist das immer gewesen. Wenn der Paulus umgekreist ist in eine Stadt auf seiner Missionsreise, ist er immer zuerst in die Synagoge gegangen. Zuerst den Juden, dann in der Regel haben sie ihn dort nach rausgerührt, nach ein paar Mal, dann zu den Nichtjuden. So, es ist immer das Prinzip gewesen, das sich immer durchgezogen hat. Das ist nicht eine Wertung, es ist einfach eine Reihenfolge. Es geht nicht um, dass wir irgendwie zweitklassig wären oder so. Überhaupt nicht. Das ist einfach das Grundprinzip. Auch im Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium für Juden oder Nichtjuden. Es ist, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Es ist das eine Evangelium von Jesus Christus, wo rettet zuerst den Juden und dann den Nichtjuden. So gut wie alles in unserem christlichen Glauben hat seine Wurzeln im Judentum. Alles, was geschieht ist, auf jeden Fall. Das Alte Testament ist die jüdische Bibel. Das sind irgendwie so ein Drittel von der Bibel oder so, das ist Altes Testament. Das ist alles jüdisch. Das ist alles. Das ist das Allermeiste, außer ein paar wenige Abschnitte im Buch Daniel. Das ist alles auf Hebräisch geschrieben worden. Das ist alles jüdisch. Es trifft nur so von Judentum dort. Und nachher das Neue Testament, das ist außer der Lukas, vielleicht, dort weiss man es nicht, weil er einen griechischen Namen hat. Alle anderen Schreiber vom Neuen Testament sind Juden gewesen. Und die sind auch in ihrem Selbstbewusstsein, dass sie immer noch Juden sind, die an Jesus als Messias glauben, gestorben. Die haben nie aufgehört, Juden zu sein. Auch Jesus war ein Jude gewesen und er ist immer noch. Er hat nicht aufgehört, ein Jude zu sein. Er ist auferstanden, er hat einen Körper. Er ist Jude, ein jüdischer Mann. Mit allen Merkmalen, die ein jüdischer Mann hat. Die ganzen Feste, die wir feiern, Pfingsten und Ostern und am wenigsten noch Weihnachten, ehrlich gesagt, aber die anderen Feste, das ist alles jüdisches Zeug. Das ist alles die wichtigen Ereignisse im Leben von Jesus, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist, ist alles an jüdischen Festen passiert. Das ist zutiefst jüdisch, unsere Religion, unser Glauben, auch unser Sakrament, also dass wir Taufe haben. Die Juden haben so Mikwebäder, wo sie Leute so reinigende Bäder nehmen können. Das haben die Pools, die sie da hatten in Jerusalem, sind für das gebraucht worden. Wenn du hast in den Tempel gehen, hast du da können in den Teich Shiloh, hast du dort noch müssen gehen, runtertauchen gehen, wo Christen getauft worden sind, nach der Predigt von Petrus an der Pfingsten sind irgendwie 6'000 Leute an einem Tag getauft worden. Ja, die sind in diesen Mikwebädern getauft worden. Ja, wo dann sonst? Es hat ja gar nie sonst Wasser in Jerusalem. Es ist dort trocken und warm. Und so, das ist eins zu eins das Gleiche. Oder das Abendmahl mit Brot und Wein, das haben die Juden jeden Freitagabend bei der Schabbateröffnung. Fängt das an mit Brot und Wein und ganz speziell bei Passafir, wo's auch mehrere Brot gibt und mehrere Kelch Wein. Das ist alles jüdisch, was wir da haben. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Und es ist auch gut, wenn die Juden wissen, dass wir es wissen. Ich bin da im November in Israel gewesen, auf einer Studienreise. Und dort war für mich ganz eindrücklich gewesen, wie verwundert dass das Volk ist nach dem 7. Oktober 23. Das ist ganz wie ein Wunsch, das ist wie ein Wunschvolk. Das ist das ist ganz sensibel im Moment. Und ich bin extrem häufig, viel häufiger wie sonst, bin ich angefragt worden, why are you here? Warum bist du da? So, die haben gemerkt, sieht nicht so jüdisch-israelisch aus, so. Sind sie gekommen und mich gefragt, warum bist du da? Und ich habe mir zwei Antworten zurechtgelegt und die haben recht den Effekt gehabt, den ich mir eigentlich erwünscht hätte. Ich weiss, noch einmal hat sich so ein junger Bursch so von mir aufgebaut, ist vielleicht jemand da gewesen, mit seinen Nasen ist jemand da gewesen. So. Und fragt so, why are you here? Da dachte ich, okay. Und nachher hat er mir so in die Augen geschaut und nachher habe ich den Blick ausgehalten. Er hat gesagt, because I love you. Weil wir euch lieben. Und nachher hat er mir einfach so in die Augen geschaut und ich ihm auch. Wir haben uns wie die Seele hineingeschaut, gegenseitig. Und dann hat er irgendwie, ich habe gesehen, wie er Tränen hat in seinen Augen. Vor 10 Sekunden war nicht klar, ob man eins zwicken soll. Und dann habe ich gesagt, und weil alles in unserem Christsein jüdische Wurzeln hat. Das sind eure, ich habe immer gesagt, wir spielen mit euren Spielsachen. Ich kann ihnen sagen, das ist etwas sehr Jüdisches, was wir glauben. Das ist ihnen sehr gut eingefahren. Sie haben das sehr wertschätzend erlebt. Einmal hat man einen alten Mann, oder so 60 oder 65 alten Mann, so gut, hat auf jeden Fall hat man noch nachgerufen. Ich bin mit dem Ezra zusammen, bin ich mit denen am Schwätzen gewesen, hat man noch nachgerufen. I like the thing with the toys, hat er so gesagt. Also ich habe das gerne gehabt mit den Spielsachen. So. Das hat sie berührt. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als wilder Ölzweig eingepfropft bist, so verachte nicht die ausgebrochenen Zweige. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Der Paulus sagt, es gibt eigentlich wie einen Baum und der Baum ist Judentum und in dem Baum sind Zweige ausgebrochen worden, weil sie nicht anerkannt haben, dass Jesus der jüdische König ist. Die sind wie ausgebrochen worden. Das sind die Juden, die jetzt nicht an Jesus glauben. Und dann sind edle Zweige, wie ich jetzt zum Beispiel, sind eingepfropft worden auf den gleichen Baum. Und er sagt, schaut nicht auf die anderen runter. Verstehst du? Es ist ihr Saft, den er trinkt. Es ist ihre Wurzeln. Ich könnte viel darüber reden, aber wir gehen weiter. Wir beklagen die Geschichte der Verfolgung der jesusgläubigen Juden durch ihre Mitjuden. So hat sie eigentlich angefangen, die Verfolgung. Dass Leute sind zum Glauben gekommen und an Jesus und sind dann eigentlich jüdische Christen gewesen oder messianische Juden, das bedeutet das Gleiche, das Wort. Und Paulus und andere haben die nachher angefangen zu verfolgen. Okay? Es hat eine Verfolgungsgeschichte gegeben. Und dann die viel gravierender und auch längerfristige Verfolgungsgeschichte ist nachher gewesen, dass Juden und Christen sind durch Heiden und Christen verfolgt worden, während Jahrhunderten. Oder ich habe jetzt zum Beispiel einen Vorfahren, der heißt Hans Haslebacher, der ist 1571 in Bern geköpft worden, weil er ein Täufer war. Okay, also es hat Verfolgung gegeben gegenüber Christen. Aber es hat eben auch immer wieder Verfolgung gegeben gegenüber den Juden. Wir schauen auf 2000 Jahre von der gegenseitigen Verfolgung zurück. Gott sammelt jetzt seit 1948 sein mehrheitlich untreue Volk, weil Israel Jesus bei seiner Rückkehr, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ob es jetzt 100% sind, wer weiß das schon, aber so als Gesamtvolk. Als König anerkennen wird. Es wird eine Zeit geben, wo Jesus sich seinem Volk
anders wird offenbaren. So wie der Josef sich seinen Brüdern offenbart hat. Der Josef, den sie verkauft haben ins Ausland und wo von den Ägyptern verehrt worden ist, aber nicht von seinen eigenen Brüdern. Okay. Ein bisschen ähnlich geht es jetzt Jesus. Er wird von Leuten wie mir verehrt und anbetet und so. Und er wird mal sich offenbaren. Und ich glaube, jetzt im Moment sammelt Gott sein Volk, um das parat zu machen. So. Und falls das so ist, dass Gott sein Volk dort am Sammeln ist, möchte ich einfach nicht abseits stehen. Verstehst du? Wenn ich merke, irgendwo ist Gott etwas am Tun, dann will ich doch wissen, was er tut. Wenn irgendwo eine Erweckung ist oder so, dann interessiert mich das. Dann will ich wissen, was dort läuft. Oder wenn es irgendwo ein Segen abzuholen gibt, dann habe ich den Kopf gerne auch noch ein bisschen an. Ich habe mal gelernt, wenn irgendwo Segen verteilt wird, habe ich den Eckel an. So. Und so ist es auch bei dem. Wenn jetzt Gott etwas tut, dann muss mich das interessieren. Nicht, weil ich Gott liebe und weil Gott mir wichtig ist. Ich kann nicht einfach so tun, als ob es mir nichts angeht, wenn Gott etwas tut. Jesus sagt, ihr Jerusalem werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gelobt sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Jesus sagt nicht, ihr werdet mich nicht mehr sehen, außer ihr sagt dann irgendwann einmal, gelobt sei der kommt der im Namen des Herrn. Sondern er sagt bis, versteht ihr, es ist eine zeitliche Formulierung. Es ist nicht eine Frage, ob es passiert, sondern nur, wenn es passiert. Und damit das kann passieren, dass man in Jerusalem innen so kann empfangen kann, für das braucht es Juden dort. Es geht nicht ohne Juden. Versteht ihr? Er redet ja zu Juden. Dann müssen ja Juden wieder dort sein oder die Nachkommen von denen, die er mit ihnen redet. Und darum glaube ich, dass es nicht ein Zufall ist, dass jetzt seit 1900 ungefähr wieder Juden dort sind in Jerusalem. Wenn ihr das Bild hier anschaut, dann seht ihr jetzt unser Bundeshaus. Und vielleicht seht ihr einen kleinen Unterschied bei diesen Bildern. Die Frage ist, bei welchem von beiden Bildern ist die Ankunft von einem ausländischen Staatsgast näher? Und ich glaube, dass so das Sammeln vom Volk Israel ist wie eine Art einen roten Teppich auslegen. Es gibt eine theologische Notwendigkeit, warum das es Juden braucht in Jerusalem. Und das ist, weil Jesus gesagt hat, ihr werdet mich als König anerkennen. Jerusalem wird mich als König anerkennen. Im Ezekiel steht, nicht um euretwillen tue ich solches Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, welchen ihr entheiligt habt unter den Nichtjuden. Es ist nicht so, dass Gott das macht, weil die Juden etwas Besseres wären. Das geht gar nicht um die Juden. Da sagt er, ihr habt meinen Namen sogar entheiligt vor den Völkern. Ich mache es nicht wegen euch. Ich mache es, weil ich das will und weil ich es versprochen habe. Und weil ich treu bin, darum mache ich das. Es hat eigentlich ganz wenig mit den Juden zu tun. Ja, die Juden sind auch nicht besser. Nein, sie sind nicht besser. Sie haben den Namen Gottes entheiligt, steht da. Aber es geht nicht um die Juden. Es geht um das, was Gott will machen auf dieser Welt. Und was er versprochen hat und seine Geschichte, die er durchzieht. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Es hat ganz wenig mit den Juden zu tun. Der Johannes Gerloff ist ein Vorbild von mir in Israel Theologie und so. Ihr könnt dann auch googlen und auf YouTube viele Filme hören, wenn ihr mehr wissen wollt. Und es gibt auch Bücher von ihm, die ihr könnt im christlichen Buchladen kaufen könnt. Auf jeden Fall sagt er, ja, meine Frau führt einen christlichen Buchladen, was soll ich sagen? Auf jeden Fall sagt Johannes Gerloff, jede Israel-Freundschaft und jede Israel-Theologie, die Wesen oder Verhalten des Gottesvolkes in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt, ist zum Scheitern verurteilt. Entscheidend ist, was der Herr tut. Es ist gar nicht entscheidend, ob der Benjamin Netanyahu jetzt gute Entscheidungen getroffen hat oder nicht. Natürlich kann das sehr tragische Folgen haben, wenn er schlechte Entscheidungen trifft. Aber es hängt nicht an Benjamin Netanyahu, ob Gott mit Israel etwas tun will oder nicht. Ich muss auch nicht jeden Schuss, den ein israelischer Soldat abgibt, irgendwie verteidigen. Ich muss nicht jeden Entscheid von der Knesset gutheissen. Ich finde ganz vieles schräg und schwierig auf jüdischer Seite und auf palästinensischer Seite. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die Aggression gleichmäßig verteilt ist. Das glaube ich allerdings nicht. Ich glaube, es ist schon asymmetrisch. Ich glaube schon, dass mehr Aggression von arabischer Seite gegenüber jüdischer Seite gibt. Aber grundsätzlich muss ich nicht alles gut finden, was Israel macht, weil es geht nicht darum. Es ist nicht die Frage, was Israel macht. Nicht die erste Frage auf jeden Fall. Sondern was Gott macht. Übrigens, wenn es so wäre, dass Gott Israel verworfen hätte, weil sie Mist gebaut haben, dann wäre es unklar, ob er nicht auch mich verworfen hätte, weil ich auch viel Mist gebaut habe. Ob er nicht die ganze Viva-Kirche verworfen hätte, weil die auch Mist gebaut hat. Ob er nicht eure Kirche vielleicht verworfen hätte. Vielleicht haben die auch Mist gebaut. Entweder ist Gott treu zu Israel und dann, glaube ich, ist es auch zu mir. Oder er hat Israel verworfen, weil sie Mist gebaut haben, dann vielleicht auch mich. Zuerst die Juden, dann die Nichtjuden. Die einseitig scharfe Kritik und Bekämpfung von Israel, glaube ich, richtet sich auch gegen Gott, der Israel erwählt hat. Es ist doch einfach wahnsinnig, dass es mehr UNO-Resolutionen gibt gegen Israel als gegen China, den Sudan, den Jemen und Russland zusammen. Es gibt einfach eine gewisse Einseitigkeit, das muss man schon sehen. Es mag sein, dass Kritik berechtigt ist, aber es ist unfair, ein Land dermaßen an die Kandare zu nehmen, während man bei anderen einfach darüber hinweg sieht. 6 Millionen Tote im Sudan sind egal. Das kann nicht sein. Das ist Rassismus gegenüber dem Sudan und gegenüber Israel. Deine Feinde toben gegen dein Volk, ersinnen sie einen listigen Plan. Des Namens Israels werde nicht mehr gedacht. Gegen dich schließen sie einen Bund. Wir nehmen in Besitz die Gefilde Gottes. Also es gibt da einen Zusammenhang zwischen Israel und seinem Gott. Es gibt heute eigentlich 4 Arten von Antisemitismus. Es gibt den rechten Antisemitismus, das sind so Nazis, Neonazis und so. Es gibt den linken Antisemitismus, das sind so Neomarxisten. Leute, die die Welt einteilen, die unterdrückte und herrschende Volksgruppen. Ich gehöre als Mann, als Weisse, als Westler, als Christ in allen Kategorien zu den Unterdrückern. Und auch Israel gehört zu den Unterdrückern und andere gehören halt zu den Unterdrückten, wie Palästinenser oder farbige Frauen und so. Es gibt so einen Antisemitismus gegen einen linken Antisemitismus von linker Seite. Dann gibt es den islamistischen Antisemitismus, dass man einfach findet, man werde das jüdische Volk. Und dann gibt es noch, und das ist der weitest verbreitetste in der Schweiz, der Moralfinger-Antisemitismus. Der sagt, wenn die halt ein bisschen lieber wären, würde man sich ein bisschen weniger hassen. Ja, die könnten jetzt auch mal ein bisschen aufhören und so. Und das ist Moralfinger-Antisemitismus. Wir tun so aus der sicheren Schweiz, sagen wir, was die Israelis alle jetzt falsch machen. Eine Armee, unsere Armee, die nie wird müssen kämpfen, mit grösster Wahrscheinlichkeit. Wir sagen aber, wie die anderen Armeen müssten den richtigen Krieg führen und so. Das ist Moralfinger-Antisemitismus, nennt man das. Und das Problem ist, dass alle diese Gruppen bekämpfen ja auch uns als Christen. Es ist eben zuerst die Juden, dann die Nichtjuden. Die Nazis haben gesagt, zuerst der Knoblauch, dann der Weihrauch. Das ist zuerst Juden, dann die Nichtjuden. Die Nazis haben das Prinzip verinnerlicht. Sie haben es genauso gelebt. Es hat Christen gehabt, die ins KZ gegangen sind. Und wenn sie mit den Juden fertig gewesen wären, wären die Christen dran gewesen.
Zuerst die Juden, dann die Nichtjuden. Das Gleiche bei der linken Seite. Sie, die gleichen Leute, wo Israel bekämpfen, bekämpfen auch Christen der Couleur, wie wir sie sind. Auch Islamisten, die haben auch ihre klare Agenda, zuerst die Juden, dann Christen. Es gibt genau die Reihenfolge. Also wir sind da wie im gleichen Boot, ein Stück weit. Und Jesus sagt sogar, mit dem Mass, wo wir messen, werden wir gemessen werden. Und zwar von Gott, aber auch von der Welt. Und er sagt, wir sollen es heiligen. Und das als Heilig wird oft Israel bezeichnet. Das ist nicht, dass sie heilig wären an sich, aber sie haben den heiligen Status. Wir sollen das Heilige nicht den Hunden geben. Als Hunde werden oft Nichtjuden bezeichnet. Das ist nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Aber er sagt, wir sollen das Heilige nicht den Hunden geben, damit die Hunde sich nicht umwenden und auch uns zerreissen. Also wenn wir die Juden der Welt zum Fraß vorwerfen, werden wir selber gefressen werden, das sagt er. Das Gericht Gottes wird übrigens bei den Juden anfangen und erst dann nicht Juden. Trübsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst dem Juden, dann auch dem Nichtjuden. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute wirkt, zuerst dem Juden, dann auch dem Nichtjuden. Es ist eins zu eins das Prinzip, es zieht sich durch. Das wird bedeuten, zuerst der Netanyahu wird vor der Hamas gerichtet werden. Als Gericht, es ist nicht nur die Auswahl, die in dieser Reihenfolge ist, als Gericht. Oder bei der Auswahl denken wir, ja, cool, zu der Ersten zu gehören. Ja, da denke ich es jetzt nicht mehr so. Als Gericht. Auch der Maßstab, wo Gott dann an die Juden anleitet, wird wahrscheinlich tendenziell ein bisschen höher sein als der, den er an die Nichtjuden anleitet. Der Paulus schreibt, jeder wird aufgrund von dem gerichtet werden, was er gewusst hat. Letzter Punkt. Wie der Paulus dürfen und sollen wir vor Juden und vor Nichtjuden freudig und mutig zum dem einen Evangelium von Jesus Christus stehen und das weitergeben. Das ist meine letzte Bibelstelle. Wir verkündigen Christus, den Messias und König, als den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Nichtjuden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Nichtjuden, Christus, der Messias und König, Gottes Kraft und Gottes schöne Weisheit. Ich glaube, das ist unser Auftrag in all dem, was wir jetzt geredet haben. Das kann unsere Seele streicheln und es hilft, und wahrscheinlich die gewissen Fragen einzuordnen, wo wir haben im Zusammenhang mit Israel. Schlussendlich, unser Auftrag ist aber nicht in erster Linie zu theologisieren über Israel und Palästinenser, was ich jetzt heute Morgen gemacht habe, sondern eigentlich unser zentralster Auftrag ist, das Evangelium vom gekreuzigten Jesus Christus zu verkündigen auf dieser Welt. Zuerst den Juden und den Nichtjuden. Der eine ist eine hirnverbrannte Torheit und der andere ein unglaubliches Ärgernis. Aber für uns, die wir daran glauben, ist es voller Kraft und voller Schönheit. Und zu dem möchte ich euch am Schluss von dieser Predigt einfach ermutigen, genau das zu tun. Vielleicht denkst du nicht in allen Punkten genau gleich wie ich über Israel. Aber lasst uns wenigstens uns in dem einig sein, was unser Auftrag ist. Das Evangelium vom gekreuzigten Christus, Messias, König von Israel und der ganzen Welt. Unseren Mitmenschen sagen es Juden oder Nichtjuden. So nachzubringen, dass sie Kraft und Schönheit von dem gecheckt haben. Und für das will ich jetzt noch beten. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du deine Geschichte schreibst mit dem Volk. Mit dem Volk Israel, wo du
drin geboren worden bist und du wirst dich ihnen offenbaren als ihren König. Aber auch mit uns, die auch zu deinem Volk gehören, die dich jetzt schon als König anerkennen, die jetzt schon dich anbeten als Herr von dieser Welt. Und Herr, auch von Israel im Endeffekt. Du willst dein Reich ausbreiten durch uns an dem Ort, wo wir sind. Und lass uns das tun und das ausbreiten. Ob wir es mit Juden zu tun haben, wie ich jetzt im November, oder ob wir da mit unseren Mitmenschen da unterwegs sind. Ich will dich bitten, schenke uns, dass wir das dürfen mit Freude und Mut, Schönheit und Kraft von dieser Botschaft verbreiten. Ich danke dir, dass du uns reingenommen hast in diese Geschichte, dass wir dürfen von dem Saft, von dieser Wurzel trinken, die zurückgeht bis ins Alte Testament. Danke, dass wir an dich dürfen glauben. Ich bitte, dass du jetzt jedem und jeder hilfst, dass er und sie das mitnehmen aus dieser Predigt, die für ihn dran ist.